Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Unser Podcast-Folge Vorpass. Big G und ich wieder am Start. Seit langem nicht dabei, wegen Krankheit, wegen zu viele Termine und anderer Verpflichtungen.
Arbeit, Gesicht.
Genau. Und dein Knie, wozu wir halt mehr später erklären können. Genau, wir sind da, wollten dann so ein kleines Review des Jahres halt machen. Natürlich hatten wir auch über den Sommer einen längeren Zeitraum, wo wir halt so unsere Pause gegönnt haben und wirklich den bisschen den Faden verloren hatten. Im Herbst waren nur sporadisch halt bei euch im Ohr und in den Kopfhörer. Aber wollten halt trotzdem so ein kleines Review und Big G und ich haben so ein paar Notizen gemacht. Erstmal vielleicht einfach Big G, wie war dein Weihnachten, wie geht es dir, wie fühlst du dich?
Mir geht's relativ beschissen, der Strom ist hier zu Hause ausgefallen und die Kaffeemaschine geht nicht. Und ich habe schon die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, deswegen bin ich gerade ein bisschen angesäuert. Ansonsten Weihnachten habe ich gutes Geschenk bekommen, Corona, habe das nice. Auch direkt weitergegeben.
Ach ja.
Natürlich nicht gewollt.
An deine Eltern hoffentlich nicht.
Lange Geschichte, aber Weihnachten habe ich halt nur im Bett verbracht und nicht viel gemacht.
Auch okay, kein dann Sport. Haben wir was gemeinsam.
Wollte wieder richtig angreifen, ne? Mit Sport, Laufen gehen und so, Halbmarathon laufen am 24. Naja, ich habe viele Schokobällchen gegessen. Aber ich freue mich schon auf Januar, Februar, wenn dann in Unterföhring dann Mid-Season, Pre-Season irgendwas Training losgeht und dann richtig Rambazamba, ne? Crossfit, draußen laufen, Eisschwimmen, geil. Ich freue mich schon darauf, Fotos zu machen, wenn die anderen das machen. Gut. Ja, was ist hängen geblieben im Rugby-Jahr?
Also du wirst, also okay, egal wie es mir geht, nee, klar, einfach.
Geht's dir okay? Ist alles okay?
Nee, ich war like auch seit Weihnachten nur im Bett, war auch krank, aber nicht Corona, sondern ein Virus, was ganz viele Leute bestimmt hatten. Und genau, das erste Mal, dass ich wirklich krank bin seitdem, keine Ahnung, seit langem auf jeden Fall. Und bin eben noch nicht fit, leider. Aber fit genug für einen kurzen Chat mit dir.
Ja. Ich habe es mir noch extra aufgeschrieben, was ich bis vor Ende des Jahres machen will. Und das ist Podcast Donald hier, ne?
Und
Folge 2897.
Ach so.
So, jetzt geht's los.
Ja. Also dann vielleicht, du wolltest jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen. So ein paar Highlights, ein paar Lowlights von dir, was da so hängen geblieben ist. Vielleicht gibst du uns einfach eins raus und dann können wir es auseinanderpflücken und genau.
Tja, was ist hängen geblieben? Definitiv.
Upp. Schatz feiert.
Also, Italien. Eins der hängen gebliebenen Sachen von 2022. Der Sieg in Wales, Capuzzo, läuft aus der eigenen Hälfte fast bis ins walisische Mahlfeld ein. Der andere Typ scoret dann, aber eigentlich war es Capuzzo. Wird auch dazu beigetragen haben, dass Wayne Pivak wahrscheinlich am Ende des Jahres gefeuert wurde und dass Italien auch zum ersten Mal in ihrer Geschichte Australien zu Hause geschlagen hat. Also definitiv, ich meine, wir haben die letzten 20 Jahre im Podcast immer auf Italien, nicht so gut drüber geredet. Und jetzt zahlt sich es anscheinend aus, dass man vielleicht zwei Mannschaften in der im internationalen Wettbewerb hat, zwei Clubmannschaften und die richtigen Trainer auch anscheinend, und das Talent richtig fördert. Und das ist für mich auf jeden Fall was Positives. Ich glaube jetzt nicht, dass Italien die Six Nations, naja, die werden auch wieder schlechte Zeiten haben. Ich meine, nach dem Australien-Spiel haben sie gegen Südafrika relativ deutlich verloren in den Autumn Nations. Aber trotzdem für mich eins der Highlights, der hängengebliebenen Sachen 2022 auf jeden Fall. Und das verbinde ich eigentlich auch mit den Six Nations wahrscheinlich von diesem Jahr. Also das ist so die eine Sache. Ich habe das Spiel noch nicht mal geguckt, ärgere mich auch heute noch.
Das Wales-Italien-Spiel?
Genau, das habe ich nicht gesehen. Oh, krass. Das, ja, nicht live.
Ja, also ich, ja. Ich glaube, ich habe es auch geguckt. Ja, es war interessant, weil in der Vorbereitung, weil so viel jetzt dieses Jahr schon vergangen ist und es fast jetzt, wir stehen kurz davor vom Six Nations dieses Jahr, also quasi in kommenden Monaten, dass ich einfach vergessen habe, wie es überhaupt abgelaufen ist und musste ich kurz durch die Ergebnisse gehen und dann auch, keine Ahnung, dieses, also wenn ich halt dran denke, so dieses 30-24 gewinnt Frankreich zu Hause gegen Irland. Und dieser Hansen-Versuch quasi aus der Luft einfach. Aber das ist schon eine krasse Sache. Genau, ich kann das auch anschließen mit dem Italien-Sache. Also das ist schon wahrscheinlich alles gesagt. ich weiß nicht, also die hatten so mehrere so Fehlstarts so in den verlaufenden Jahren oder vergangenen Jahren gehabt. Und ich glaube, das ist halt immer so, am Anfang denkt man so, ja, okay, keine Ahnung, immer so am Anfang stark und dann abschwächend sozusagen zu Ende hin. Aber ich glaube, dass einfach diese, dass die ein bisschen, also anders gesagt, ich glaube, indem die halt auch so langsam sich getrennt haben von diesen einen Personen, ist quasi die gesamte Mannschaft hinzu zu, okay, wir haben jetzt junge Leute und wir setzen quasi auf, vielleicht sind sie nicht so gut, aber der Potenzial ist ja größer. Und da ist die Hoffnung vielleicht größer, dass das vielleicht einfach so ein Indikator dafür war, für wo es hingehen könnte bei Italien. Und zum Beispiel nur auf Paris zu setzen oder sowas und sagen, na okay, wir geben denen den Ball und er wird schon was machen. Sondern die Gefahren, die hat Italien hat anbietet, sind ja vielfältig. Und dass es für den möglich ist, auch tatsächlich in mehreren Wegen jetzt sozusagen zu gewinnen, beziehungsweise mehr Gefahrpunkte auch also den Gegner gegenüberstellen kann. Dass das wahrscheinlich so der Fortschritt ist, durch dieses Basis, was sie mit dem Trainer haben, mit den, dass sie mehr auf junge Spieler setzen und solches. Und du hast es ja schon erwähnt. Das würde halt schon in den Top oder Highlights von vielen Leuten sein. Überall. So, genau, geht halt durch eine sehr müde Mannschaft wie ein, ja, heiße Messer durch Butter und gibt dann Ball ab. Genau, wie du gesagt hast, alle denken halt, ah, okay, er hat einen Versuch gelegt, aber es war eigentlich Padovani, weil er hatte eigentlich die Augen offen zu sagen, okay, vielleicht kann ich den Versuch legen, aber das ist ein hundertprozentiger Versuch, wenn ich den Ball abspiele. Genau, das ist halt quasi schon ein Highlight auf jeden Fall. Kann ich dir zustimmen?
Eine Sache, wo du gerade Sergio Parisi erwähnst, ich meine, der Kapitän ist jetzt Michele Lamaro, der auch Flanker ist und als Backrow-Spieler und der wurde irgendwie gefragt, ob er Vorbild oder der nächste Sergio Parisi sein will oder so. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr ganz zusammen, aber er meinte, nee, er strebt dafür, Richie McCaw zu sein. Also das ist die Anspruchshaltung und da, wo man hin will, hat sich schon krass geändert in Italien, ne? Also man will halt oben mitspielen und man hat Bock und man sieht sich dazu auch in der Lage. Und ja, mal sehen, ob die junge Mannschaft, der Typ ist auch S24, glaube ich, spielt bei Benetton, wie das weitergeht, wie die Italiener in der United Rugby Championship sich weiter schlagen werden. Genau, mal schauen. Ja, das war Italien. Ne? Highlight, hängen geblieben.
Vielleicht einfach von mir das gesamte Thema, wenn wir darüber sprechen, ist einfach, wie Frankreich ungeschlagen durch das Jahr hat geht, wahrscheinlich erwähnungswert, oder? Also, könnte man schon sagen. Ja. Und wenn Also wenn wir zurückblicken, die gewinnen hat quasi Six Nations erstmal seit 2010, also schon einige Jahren, und das hat köchelt vor sich hin schon seit ein, zwei Jahren, muss man schon sagen. Ja. Thema DuPont und Jalibert oder Jaminet oder genau, ganz viele junge Leute, die jetzt so quasi durch die Mannschaft jetzt gekommen sind und dann mit so ein, zwei Leuten mit Erfahrung, so Fiku, also als Leistungsträger dahin, dass die diese Transferperiode oder Übergangsperiode ganz gut geschafft haben, indem die halt gesagt haben, okay, wir bringen halt so das ein oder andere Spielmacher halt so rein, bauen halt drumherum, aber das Gerüst mit Trainer und Trainerteam insgesamt, mit Edward zum Beispiel als Defense Coach und solches, bauen die auf irgendwas hin und haben wahrscheinlich so gesagt, okay, das muss nicht innerhalb von einem Jahr passieren, sondern das köchelt vor sich hin, und wahrscheinlich haben die jetzt ein Jahr zu früh so deren Peak gehabt, könnte man halt vielleicht sagen, aber auf jeden Fall, oder vielleicht ein Jahr
früher. Das ist ja Irland.
Ja, das klassische Irland. Oder ein Jahr früher, als die vielleicht mitgerechnet hatten, deren Peaks halt geschafft. Aber letzten Endes, das ist irgendwas, was wir halt kommen sehen hatten. Und das ist nicht irgendwie so, ach wow, Frankreich ist immer heiß und kalt, sondern es ist wirklich stetig besser geworden über die letzten paar Jahre. Genau, also wie gesagt, diese Mischung aus ein, zwei etablierten Leuten, oder also zum Beispiel Faketawa ist irgendwie komplett ersetzt worden, der hat ja gefehlt, oder weißt du, war ein Leistungsträger, aber dann haben sie irgendwie so umgestellt und haben es trotzdem auch hingeschafft. Und das ist nicht einfach ohne zu erwähnen, was sie halt dieses Jahr geschafft haben. Die Versuche, die gelegt haben, die Art und Weise, wie die gewonnen haben, genau, das ist auf jeden Fall
eingeblieben. Ich denke, zwei Sachen, die das unterstreicht, oder das ist jetzt das Ergebnis von mehr Konsistenz und Professionalität. Man hat die Spieler gehabt, und ich glaube, früher war Frankreich immer so ein bisschen, wenn man öfters mal Podcasts hört oder so aus dem, wenn neuseeländische oder australische Spieler nach Frankreich gehen und über ihre Zeit da vor 10 Jahren gesprochen haben, die meinten halt so, die Leute waren, es war katastrophales Training, ging irgendwie mehr um Rotwein und Zigaretten rauchen und sonst irgendwas, und alles war ganz cool.
Was auch ganz wichtig ist, natürlich.
Ich hab fett Kohle bekommen, und also das war anscheinend die Einstellung oder die Mentalität da vor 10, 20 Jahren oder so, und das hat sich jetzt komplett geändert, und genau, deswegen liefert man jetzt konsistente Leistung ab, was früher, glaube ich, ganz anders war. Was natürlich auch daran liegt, ich meine, Fabien Gauthier, Nationalcoach, absolut irre, glaube ich, auf Clubebene war der, glaube ich, schwierig, aber vielleicht ist er in der Nationalmannschaft richtig aufgehoben, und mit dem richtigen Mix der Leute, Sean Edwards, wir haben schon oft drüber geredet, der reingekommen ist, und anderen Trainern in Frankreich, vielleicht dieses gesamte Package, das hat halt den Unterschied gemacht, und wer weiß, mit der französischen Liga, so wie die aufgestellt ist, ich bin gespannt, wie es nach der Weltmeisterschaft weitergeht. Weil die ganzen französischen Spieler, die werden nicht in andere Ligen gehen oder so. Die werden höchstens vielleicht mal nach Japan gehen oder sonst wo. Aber also ich glaube, dass die Liga da noch stärker wird, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Und deswegen mal sehen, ob nicht Frankreich noch stärker wird in den nächsten Jahren.
Also clubmäßig meinst du, oder also so
grundsätzlich? Naja, nee, wenn man clubmäßig, also ich bin ganz klar der Meinung, wenn man clubmäßig gut ist, dann endet das auch daran, dass die Nationalmannschaft besser wird.
Das würde ich widersprechen. Also das wäre Frankreich als Beispiel dafür, das Widerspruch. Also und zum Beispiel die Zeiten, wo die halt auf Clubmannschaften gesetzt haben mit Toulon, waren die Zeiten, wo die halt schlecht waren.
Moment, stopp, das war eine Mannschaft. Es geht um den gesamten Wettbewerb insgesamt, dass der professioneller geworden ist. Es kann sein, dass Toulon richtig viel Kohle reingehauen hat und richtig viele Leute geholt hat. Ja. Aber wenn der Rest der Liga ziemlich unprofessionell ist, dann bringt das nichts, wenn Toulon gut ist. Ich meine, wenn insgesamt der Wettbewerb, in dem die Spieler sich bewegen, gut aufgestellt ist, dann hat das auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Und wir kommen noch ein anderes Sache, die hängen geblieben ist, oder ich weiß ja nicht. Wir können gleich weiterreden.
Go for it.
Das Schlechte bei mal sehen, wie es weitergeht mit Super Rugby in Australien und Neuseeland. Ist jetzt ein neues Thema, weil die südafrikanischen Mannschaften sind nicht mehr dabei. Neuseeländische Teams werden nur noch gegen australische Teams spielen. Ich glaube, die haben irgendeinen Deal bis 2025 oder 2028 oder 2030, ultra lang jetzt besiegelt, dass die Super Rugby weiterspielen werden. Da sind dann noch die Pacific Nations, die Pacific Nations Teams drinne. Aber der Wettbewerb ist insgesamt schlechter geworden. Es werden weniger Leute gucken. Die sportliche Qualität.
Ja, gucken grundsätzlich, also wir wissen ja, das ist halt nicht so hoch beliebt, sowieso dort grundsätzlich. Ne?
Also. Hier interessieren sich jetzt halt keine Sau. Ich meine, wir gucken es und wahrscheinlich noch 10 andere in Deutschland oder so. Aber schon.
Aber allein auf dort in den Ländern, das ist halt nicht.
Ja.
Also du siehst halt quasi, wie viele Leute in den Stadien sind und auch quasi auch Fernsehrechte und so solches. Das ist halt nicht so ein Riesenthema. Also
Rugby. Genau. Australien, Sportart Nummer 7, Nummer 8 oder so wahrscheinlich im gesamten Land, wenn überhaupt. Dann wird es nicht im Free-TV gezeigt, das wird nur in Pay-TV gezeigt. In Neuseeland funktioniert das vielleicht noch, in Australien halt nicht. Da wird die Sportart da nicht größer. Alle sagen, Australien geht jetzt ins goldene Jahrzehnt mit Commonwealth Games kommen und irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob Olympische Spiele auch noch. Auf jeden Fall haben, und die Weltmeisterschaft, ja. Die haben jetzt 2, 3, 4 große Rugby-Events. Die Lions-Tour kommt auch und das ist jetzt die Frage, ob Australien das schafft, halt das Schiff wieder rumzureißen, ne? To turn around the ship. Was ich aber eigentlich sagen will, dass halt Australien und Neuseeland Probleme in der Nationalmannschaft in der Zukunft wahrscheinlich haben werden. Mit der Qualität ihrer Spieler. Weil die Club Competition nicht mehr so heiß umkämpft ist. Mehr Leute werden nach Japan gehen, mehr Leute werden nach Europa gehen, weil da mehr Geld ist. Und Neuseeland wird schwierig sein, viele Leute zu halten. Hm. Richie Moanga, wo geht er hin? 2023, ja. Nach der Weltmeisterschaft. Ja. Shannon Frizzell auch. Und ich glaube, Richie, der soll 1 Million pro Jahr bekommen oder so. Ich weiß nicht, ob Dollar oder Neuseeland-Dollar, also US-Dollar oder Neuseeland-Dollar.
Auf jeden Fall hoffentlich nicht Yen, das wäre nicht so viel.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, und die südafrikanischen Teams spielen und bereichern die europäische Club-Mannschaftsebene. Ob das nun halt gut nicht, oder schlecht ist.
Ja. Das wird nicht schnell rückwirkend gemacht. Also es ist nicht, als ob es halt ein Experiment ist, der sagt, ja. Oh ja, naja, das ging halt nicht so gut. Also das, ja, also die Zukunft von Super Rugby ist wahrscheinlich auch schon ein Thema. Ich dachte, wo du halt angefangen hattest, ich dachte, du wolltest ansetzen an so einen anderen Tiefpunkt oder Lowlight, Thema englische Rugby, weil du hattest gesagt, Clubmannschaften und wo es halt in den Clubs halt nicht so läuft. Also man kann ja sagen, was man will über Premiership in England. Also es ist mega anschaulich, aber die Qualität ist halt nicht so bombastisch. Also man sieht das quasi grundsätzlich, dass die Mannschaften zwar gutes Rugby spielen oder dass die, wie gesagt, die Spiele gut sind anzuschauen und es passieren hat viel, aber das ist so ein bisschen, hat man auch so immer, habe ich immer über Super Rugby gesagt, so Defense optional, aber so ein bisschen ist es halt so eher so ein Indikator dafür, dass es vielleicht irgendwie nicht so 100% stimmt und alles da, also wir müssen halt schon sagen, Wasps, also Worcester ist auf jeden Fall dramatisch, also Wasps ist aber so eine Mannschaft mit einer großen Historie und nicht so lange her, wo die selber Premiership gewonnen haben, Champions Cup und solches. Und was halt beunruhigend ist, ist quasi, ich hatte jetzt, ich weiß nicht warum, aber irgendwas, es bricht von jetzt vor ein paar Tagen über Stade Francais oder sowas, glaube ich, mal gelesen. Und da ist zum Beispiel Odogwu, der bei Wasps spielte und eigentlich vor vielleicht 2 Jahren oder weniger Zeit hochgepusht wurde von einigen Leuten und auch in der Nationalmannschaft. Also quasi, okay, das ist Next Big Thing und hat quasi auf Innen gespielt ganz viel für Wasps und dann war verletzt und dann auf Ecke und solches. Und ist schon ein cooler Spieler, also sehr verletzungsanfällig, glaube ich, erstmal. Aber war dann für mich so krass, so Engländer in Frankreich, das passiert eigentlich nie, also so gut wie, also es ist selten, ne? Also manche Leute schon. Aber jetzt merkt man schon, okay, also die sind dahin, weil die halt einen Club gesucht haben und manche Clubs haben so 1, 2 Spieler gesucht und dann waren die ganzen Wasps und Worcester-Leute standen halt plötzlich, boom, arbeitslos und zur Verfügung. Aber das ist halt beunruhigend, wie dieses ja, also die Auseinander-Dispersion von den ganzen Leuten, also von England raus in anderen Länder sozusagen, dass sie halt irgendwo anders hingehen muss, in Japan oder Frankreich oder Irland oder whatever, um deren Geld zu verdienen. Und das ist halt ja so beunruhigend, weil letzten Endes sind es halt nicht so viel sozusagen Arbeitsstellen, in Anführungszeichen, wo man halt arbeiten kann. Also es ist nicht wie so hier so der Markt so grundsätzlich, sondern es gibt nur bedingt professionelle Mannschaften. Und wenn wir schon zwei verlieren und sagen wir mal, wir haben einen Kader von, weiß ich nicht, 40 Leute, sagen wir mal, jeweils 2x40, 80 Leute. Und wenn wir halt sagen, davon sind wirklich, keine Ahnung, die Hälfte sind wirklich Top-Leute, keine Ahnung, jetzt nur blöd gerechnet, da ist halt 40 Top-Leute, die plötzlich so dastehen und sagen, oh, ich brauche halt so einen neuen Arbeitgeber. Und die meisten Vereine, so auch weltweit oder europäisch weit, sitzen nicht da und sagen, boah, wir brauchen noch 2-3 Leute. Also sind halt nicht, sind halt nicht 10 oder 12 Mannschaften, die plötzlich 3-4 Leute brauchen, so in Europa, sondern vielleicht brauchen die einen Spieler oder bedingt auf eine Position, keine Ahnung, Ulster nimmt hier Sutherland auf erste Reihe, weil die da schon vielleicht ein bisschen dünn ausgestellt waren oder weil jemand verletzt war oder whatever. Aber das ist so, das, was bei mir hängen geblieben ist, ist nicht nur der Zusammenbruch von diesen zwei Mannschaften, sondern quasi, was so die Nebenwirkungen sind, die noch nicht sozusagen kalibriert wurden in der Gesamtrechnung von das. Also, weil da dran hängt halt super viel, also an einem Verein hängen halt die ganzen Leute, die mitarbeiten und solches. Aber die Spieler, allein schon die Spieler, wenn wir jetzt blöd gerechnet, 40 gut verdienende professionelle Leute haben und die sind plötzlich arbeitslos, dass sie nicht so schnell runtergebracht werden könnten, sondern irgendwie so Maßnahmen wie, keine Ahnung, jetzt in Japan so ein paar Monate spielen oder whatever. Aber dass das irgendwie das noch ein relativ enges Spielfeld noch enger macht. Und
klein ist wahrscheinlich das richtige Wort, oder? Rugby ist viel kleiner als gedacht.
Ja, oder? Und dass quasi die Aussichten nicht jetzt sind für, okay, das war nur jetzt und wir kriegen so die 40, 50 Leute irgendwo runter, sondern die Gefahr ist, dass die Leute erstmal nicht runterkommen, plus die Gefahr besteht, dass noch ein anderer Verein irgendwie so pleite geht oder kaputt geht und dass irgendwie so ein Domino-Effekt für das Gesamte ist. Also das ist halt so bei mir, so das hat bei mir was ausgelöst.
Das hat ein bisschen was auch mit dem Salary Cap zu tun, oder? Also mit oder wie viel man den Spielern generell bezahlen will. Auf der einen Seite sind die Spieler, die Geld haben wollen für eine gute Leistung und wahrscheinlich auch dafür, dass sie einen Sport ausüben, der ziemlich krass ist. Andererseits weiß ich nicht dann, wie all die Vereine mit vielleicht doch nicht so riesigen Budgets das bezahlen wollen in der Zukunft, oder? Und alle reden halt davon, man will den Kuchen größer machen und Kuchen größer machen heißt für mich halt, mehr Leute müssen zuschauen, man nimmt mehr Geld an durch Werbung beispielsweise, durch TV-Rechte. Aber man kann den Kuchen halt nicht x-beliebig groß machen oder so. Also man versucht es halt bei Fußball-Weltmeisterschaft, dass man auf einmal jetzt aus 48 anstatt 32 Teams spielt oder so. Das geht im Rugby halt nur bedingt. Wie du sagst, also der Markt ist, man bringt nicht auf einmal 40 Leute von einem professionellen Verein irgendwo so unter, ne? Und ja, ich weiß nicht, ich habe viel über, also ich denke, es bleibt auch hängen dieses Jahr, Worcester und Wasp. Ich glaube, war beides noch ein bisschen unterschiedlich oder so. Bei Worcester haben sie noch versucht, glaube ich, die Leute zu, die Schuld, die wollten sich am Ende einigen darum, wer wie viel Geld bekommt. Und dann hat das Management versucht, den Spielern irgendwie Schuld in die Schuhe zu schieben, dass sie sich nicht auf die neuen Bedingungen einlassen oder sowas. Ja. Total skurril. Und das ist so wirklich Dirty Laundry. Das ist, also bei mir hat das einen sehr faden Beigeschmack hinterlassen. Und es ist aber auch traurig zu sehen, England ist das Land mit der vermögendsten, wohlhabendsten Union der Welt. Und ich meine, die Clubs sind wiederum privatwirtschaftlich organisiert. Aber selbst wenn das in so einer Liga passiert, zwei professionelle Teams oder so, ne? Also was wirft denn das ein Licht auf das generelle Management? Ja, man kann natürlich sagen, ja, Covid und so weiter und so fort, aber Covid hat ja alle getroffen. Also man kann das halt nicht als Ausrede nehmen, weißt du?
Also, es gibt so ein Sprichwort, beziehungsweise ich werde es halt bestimmt falsch erzählen, aber only when the tide goes out, do you notice who's been swimming without their trunks.
Ja,
also, kennst du das? Also so ein bisschen, das hat in den guten Zeiten lief alles so ein bisschen unkontrolliert. Und erst, wo es so ein bisschen so härter wird, merkst du schon, okay, die haben einfach Kacke gewirtschaftet. So, und das war schon immer so. Das ist halt jetzt nicht jetzt dieses Jahr, sondern in den letzten 5 oder 10 Jahren haben die einfach schlecht gewirtschaftet, schlecht gemanagt das Ganze. Und das sind quasi jetzt die Opfer davon. Aber alle haben irgendwie so. Und das, also, wir haben heute dafür nicht die Zeit, aber das hängt auch mit dem ganzen Thema. Ja, du hast Sally Crab erwähnt, aber das ganze Saracens-Thema hat. Also das wurde für mich zu schnell unter dem Teppich gekehrt, so das Gesamte. Mhm. Und wenn wir wirklich Journalisten wären, obwohl wir das jetzt natürlich sind, als krassen Podcasters und hochbezahlte Podcasters und Meinungsführer, Influencers beide, das Thema ist letzten Endes, wenn das zum Beispiel jetzt, wenn du hattest vorhin erwähnt mit Fußball und FIFA und was da alles so dreckig so gelaufen ist, und das dazu komme ich vielleicht später als ein anderer Lowlight, aber wenn dieses Thema Saracen Salary Cap woanders passiert wäre, zum Beispiel in, wenn, also die haben ja geschummelt, das steht ja fest, egal wie wer, wenn das zum Beispiel in Fußball gewesen wäre, ich glaube, dass viel mehr Aufmerksamkeit darauf gewesen wären und viel mehr Augen darauf gewesen wären, um da das nachzuforschen, und vielleicht passiert das gerade und wir wissen halt davon nichts. Im Hintergrund, dass irgendwie so ein Beitrag oder irgendein Journalist da sich ein Buch drüber schreibt gerade, wo wir nicht wissen. Aber da ist das für mich zu wenig Licht ins Dunkeln gebracht. Also am Ende haben wir gesagt, so, okay, die haben geschummelt, okay, ja, naja, es hat irgendwie nicht so komplett nachzuweisen, wie.
Immobilien irgendwie, Leute haben Immobilien gekauft, verkauft.
Und bla, und dann hörst du so einen Podcast wie mit Jim Hamilton und so, und irgendwie, weil er sozusagen für Saracens gespielt hat, kann er persönlich wahrscheinlich nicht so viel schlecht drüber sagen. Aber wenn das eine andere Mannschaft gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall viel mehr da abgekotzt. Und er versucht oder er framed die ganze Unterhaltung dazu, indem er hat zum Beispiel sagt, naja, es hat irgendwie nicht so schlimm oder keine Ahnung, das hat er nicht gesagt, ich will ihn nicht falsch zitieren. Aber das war so ein bisschen zu, also er war nicht so, lass uns tiefer graben da, sondern
it's okay, they're all good guys, ne? Alles
ja, super Blokes, ja, jeder kann Fehler machen. Aber am Ende war es halt so, okay, die müssen dann absteigen, aber dafür dürfen die deren Trophäen behalten. Und du denkst halt, weiß nicht. Lance Armstrong durfte das zum Beispiel nicht machen und versucht irgendwie trotzdem immer wieder seine Reputation aufzubauen. Aber bei Saracens, was ist passiert? Die ganze Mannschaft ist zusammengeblieben. Also die haben niemanden verloren. Die ganze Mannschaft ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Die haben alle deren Trophäen. Die haben ein Jahr in einer niedrigen Liga gespielt, wo die kaum gespielt haben. Sind direkt zurückgekommen und boom. Die haben ein bisschen von Europa gefehlt. Zack, sind jetzt aber wieder am Top-Tisch.
Ja.
Und ich glaube, dass das, jetzt wir sprengen den gesamten Rahmen für ein Revue von diesem Jahr, aber ich glaube, das ist halt so eine Nebenwirkung davon, ist dieser, so was Saracens versucht hatten zu erreichen, indem die gesagt haben, okay, wir holen uns einfach die ganzen Leute und können den bezahlen. Und dann steht ein Alice Gange oder whoever oder wem auch immer da und sagt, okay, ich weiß, dass Farrell XY verdient und der ist der Nummer 1 Spieler bei Saracens. Ich bin der Nummer 1 Spieler bei Leicester oder Bristol oder wo immer. Ich will auch genauso. Und so fängt es halt schon an. Und das ist das, was wir gesehen haben im Fußball, meines Erachtens. So für mein Basic View davon, wie es auseinandergegangen ist, dass die Leute, wie du auch gesagt hast, nicht mehr gesagt haben, ich will eine faire Bezahlung für das, was ich tue, sondern er verdient das, ich will es auch verdienen. Und das war halt die Gerechtfertigung und die Grundlage. Und dann müssen manche Mannschaften rausgehen und sagen, okay, dann müssen wir es machen, wir müssen halt Wege finden, wie es halt geht. Und dann haben manche Vereine sich so weit aus dem Fenster gelehnt. Und das ist das, was wir dieses Jahr gesehen haben.
Okay, ja, bin ich vollkommen bei dir. Machen wir jetzt eine Pause.
Alles klar. Dann bis gleich. Wir gehen noch weiter. Gibt es ein, zwei andere Themen zu besprechen in unserer 2022 Review oder wie Sepp Blatter war, 2022. Bis gleich bei Vorpass.
Vorpass.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Fucking hell.
Oh, he's back. Wir sind zurück. Weiß nicht, ob man schimpfen kann, darf, aber ja. Auf jeden Fall Teil 2. Big G, was würdest du sagen zu unseren Verpasst-Zuhörer für 2020?
Ja, also wir haben jetzt das Ende von 2022, was kommt nächstes Jahr? Die Weltmeisterschaft und meine Lieblingsbeschäftigung einmal pro Woche oder einmal im Monat ist mir immer die Qualifikations, den Modus anzuschauen, wie Mannschaften sich qualifizieren können, weil ich auch Hoffnung habe, dass Deutschland da irgendwann nochmal reinkommt, beziehungsweise war da drin, aber dass die erfolgreich mal weiterkommen. Absoluter Überraschungsmoment für diese Weltmeisterschaft, Chile qualifiziert. In einem Spiel zu Hause gegen die USA, wo der Platz unter Wasser stand. Ich meine, vor ein paar Wochen hat, glaube ich, wurde in Munster oder weiß nicht wo in Irland irgendein Spiel verlegt, weil zu viel geregnet hat oder sonst irgendwas. Und wenn man sich da nochmal das Spielfeld anschaut von dem Spiel, also dass da überhaupt gespielt wurde. Aber Chile hat es geschafft. Absolute Überraschung und ich glaube, viele oder einige haben die Szenen gesehen, wie die Leute sich gefreut haben und es ist echt, also ist mir das Herz ein bisschen wärmer geworden. Was nicht so gut gelaufen ist, dann wiederum USA, Kanada, waren dann die Enttäuschungen. Also Kanada war vor ein paar Jahren noch viel besser. USA hat in 8 Jahren, in 9 Jahren die Weltmeisterschaft. Ist halt die Frage, wie die irgendwie das Ding wieder den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich meine, Major League Rugby läuft zwar, aber 2 Teams wurden, glaube ich, disqualifiziert wegen Salary Cap Breaches, soweit ich es verstanden habe. Und ich bin gespannt, wie die es in 8, 9 Jahren schaffen, das Schiff wieder auch herumzureißen. Nächster Verlierer in demselben Kontext ist Spanien. Du hast es ja auch mitbekommen. Spanien war schon qualifiziert. Haben schon Fotos gemacht, Qualified, Rugby World Cup 2023, was passiert ein paar Wochen später. Irgendein niederländischer Prop, glaube ich, wurde eingesetzt. Ich weiß nicht, für welche Spiele. Man hat dann gesehen, ich glaube, über seine Facebook-Social-Media-Posts, dass er sich nicht die ganze Zeit in Spanien aufgehalten hatte. Ich weiß nicht, es wurde nicht aufgeklärt, ich habe es nicht mitbekommen, auf jeden Fall wurde Spanien disqualifiziert. Und das ist schon, also echt bitter. Wie sowas zweimal passieren kann in Folge, ist eine Katastrophe. Dafür hat es dann Portugal geschafft im Rapid Charge Turnier gegen die USA. Ich glaube, der Verbinder von denen hat ein Penalty in letzter Minute 16-16 Ausgleich geschafft und dadurch ist die USA dann zu Hause geblieben und Portugal hat es geschafft. Aber ja, das sind die Dramen. Ich meine, wir reden alle immer über Six Nations und Super Rugby und Australien, Neuseeland. Aber das sind so die Dramen, die sich abspielen, von denen man, glaube ich, nicht so viel mitbekommt und wo aber auch krass viel Emotionen drin sind. Und weiß nicht, da würde ich mich auch freuen, wenn das mehr Leute ein bisschen gucken. Und ja, das war so für mich. Ist das auch bei dir hängen geblieben? Bist du noch da? Bist du eingeschlafen? Ja.
Eingeschlafen so kurz, aber trotzdem noch da. Ja, ist diese ganze WM-Sache ist natürlich irgendwie, also ich glaube, da bist du ja tiefer drin als ich. Ich glaube, er hat am Rande. Ja, stimme ja zu, kann er wenig dazu geben, aber ja.
Okay, good chat. Was ist denn dir noch so hängen geblieben?
Also ich habe so ein bisschen erwähnt, also ich reiß den ganzen Fass nicht so groß auf, aber das ganze Thema mit Laporte, Bernhard.
Für die, die es nicht wissen, gib uns ein bisschen mehr Kontext.
Der Kontext ist, ich habe mich schon damals gefragt, warum Frankreich die Weltmeisterschaft hosten kann, nachdem es A, nicht so lange her ist, und B, wo man hört, dass alle anderen Bids, sozusagen Irland und Südafrika, besser sozusagen aufgestellt waren, beziehungsweise mehr so Chancen hatten.
Insbesondere Südafrika auch
eigentlich. Und ich will halt nicht den Vergleich wieder mit FIFA ziehen, aber ja, hallo Sepp Blatter. Ja, Katar 2022. Ich habe jetzt so ein längeres Podcast und Doku über Katar und FIFA und alles gehört, deshalb erwähne ich das jetzt öfters. Aber grundsätzlich, Laporte ist scheinbar zusammen mit, wie heißt jetzt noch der Sponsor von Neuseeland quasi, haben sie so ein paar dubiose Sachen halt, also anscheinend halt gemacht. Und sieht halt nicht gut aus. Und da ist halt auch schon ein bisschen so ein wieder das Thema, warum wird das nicht noch mehr nachgegangen? Und der ist halt so quasi immer noch im Amt. So sehr ist so teilweise so von, also ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, Bestrafung auf Bewährung und du musst halt so einen Posten halt abgeben, aber das andere kannst du noch behalten. Und Frankreich natürlich wird der WM trotzdem stattfinden und bla bla bla. Also so solche Sachen, das hat irgendwie für mich, weil ein Freund von mir gesagt hatte, okay, ich habe gesagt, ich boykottiere, also ich gucke halt den WM-Fußball halt nicht. Aus verschiedenen Gründen, aber dann hat er gesagt, würdest du dir so leicht fahren, das bei Rugby zu tun? Und dann habe ich mir erstmal gesagt, okay, das hat gar kein Thema für mich, weil das würde halt nicht vorkommen. Und dann mit so ein paar Sachen, so dieses Thema, so also wie man mit LGBTQ+ so umgeht, von dann so ein paar Spieler erwähnt wurde und wie hat Katar Sponsorship machen will oder solche Airlines drüber hinaus ins anderen Sportfelder plus dann Laporte und diese Sachen, das war für mich irgendwie so ein bisschen alles nicht so geil.
Ja, ich meine, das mit, wie man Minderheiten behandelt, ne, Rugby sieht sich da immer sehr auf einem hohen Ross, aber wir spielen halt Dubai Sevens seit 10.000 Jahren, ne? Ist halt die Frage, wie da Minderheiten behandelt werden. Und das ganze Thema, wo man halt in Katar einen riesen Fass aufgemacht hat, hat man bei Rugby Dubai Sevens nie so wirklich drüber gesprochen. Zumindest nicht meines Kenntnisstands nach. Ja, aber Bernard Laporte, 2-jährige Bewährungsstrafe wegen Nepotism, Freundschaftsdienste und. Und es war so, dass er einen Sponsoring-Kontrakt seinem guten Freund Moet Altra zugestanzt hat, der wiederum der Milliardär ist und dem der Club Montpellier gehört. Und Altra ist wiederum die Unternehmensgruppe oder die Firma, die auch jetzt die All Blacks sponsern. Die haben dieses komische, sieht aus wie ein Vogel oder so. Ist jetzt auf den Shirts drauf. Und die wurden beide, glaube ich, schuldig gesprochen. Aber die, ich glaube, es ist in Berufung gegangen oder so. Aber es wirft halt ein super schlechtes Licht auf Rugby und zeigt aber eigentlich auch wieder, egal ob man beim Fußball, Rugby, Handball oder Schach ist, überall, wo es Intransparenz gibt, nutzen Leute das halt eiskalt und gnadenlos aus. Und ja, ich weiß nicht, ist komplett untergegangen, so habe ich das Gefühl. Also ich habe es auch nur zufällig, glaube ich, rausbekommen. Irgendwo, ich weiß nicht, ob es im anderen Podcast erwähnt wurde oder mal in einem Zeitungsartikel. Aber ja, anscheinend hat man sich damit auch abgefunden, habe ich so das Gefühl. Naja, die sind halt korrupt, ja, passiert überall, ne?
Ja.
Was ein bisschen traurig ist.
Ja.
Gut.
Was gibt's noch von dir?
Ja, zum nächsten Korrupten, weiß nicht, ich hatte noch aufgeschrieben Six Nations und European Under 20. Was ich damit eigentlich meine, ist das Aussperren von Georgien nach wie vor aus den Six Nations. Und eigentlich müsste man die Six Nations ein Jahr abschaffen und eine Europameisterschaft einführen im Rugby.
Mit Südafrika.
Das ist Ja, nee, nicht mit Südafrika, aber dass halt Georgien, Rumänien, Portugal, Spanien mehr Spiele haben gegen hochklassigere Mannschaften, was aber nicht passieren wird, weil Six Nations wird Six Nations bleiben. Und also alle reden immer davon, we want to grow the game und so, aber keiner will halt was dafür tun. Das ist so ein bisschen schräg. Und
das stimmt Georgien, nicht so ganz. Aber ja, das stimmt nicht so ganz.
Wieso?
Na, man kann tatsächlich dagegen sprechen und sagen, man will halt quasi grow the game. Okay, das, was versucht wird in Amerika mit grow the game, mit Clubmannschaften aufbauen, plus quasi die Weltmeisterschaft dahin verlegen und Spiele in Länder und Orte haben, wo es sonst nicht gibt. Aber ich verstehe deinen Punkt.
Okay. Gut, das ist jetzt auch noch ein größeres Fass, aber es bleibt immer so ein Pfarrer-Beide-Geschmack. Georgien hat jetzt gezeigt, ich meine, in dem Spiel gegen Wales auch was hängen geblieben ist, neben der Niederlage gegen Italien, dass Georgien da gewonnen hat und dass auch Georgien Stürmer, die walisischen Stürmer, weggemacht hat, sage ich mal so. Das zeigt ja, dass sie halt wettbewerbsfähig sind und dass man ihnen auch eine Chance geben sollte. Ja, und ich habe halt das Gefühl, das wollen insbesondere Schottland und Italien und vielleicht jetzt auch Wales verhindern, weil sie halt Angst haben, dass wenn es irgendwie eine Relegation geben würde oder sowas in der Art, dass sie dann auch mal dran wären in irgendeinem Jahr. Und das wäre eine Katastrophe. Deswegen bleibt es bei, wie man so schön sagt, Ring-Fencing der Six Nations und auch in dem U20-Wettbewerb darunter ist es, glaube ich, ähnlich. Und dann wird es halt schwierig, dass sich das Spiel irgendwie weiterentwickelt und dass mehr Leute Rugby spielen. Und das ist so für mich hängen geblieben bei der ganzen Six Nations European Rugby Geschichte. Ja.
Du hattest vorhin erwähnt mit Renard, also ich glaube, du wolltest ja da reingehen.
Ich denke, das wird bei den meisten Zeitungen, Podcasts dieses Jahr auftauchen. Einige werden es eher zusammenfassen unter Dummheit Bernard Foley. Ich meine, wir haben darüber auch lang und breit diskutiert. Ich habe in WhatsApp-Gruppen darüber lang und breit diskutiert. Aber es wird Änderungen geben. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ne, Australien lag vorne zu Hause gegen Neuseeland, hätte gewinnen können. Foley hätte nur Penalty kicken müssen. Dann hätte Australien Lineout gehabt. Stattdessen hat Foley vertrödelt. Das hat zu lange gedauert. Und ja. Mathieu Renal hat Penalty awarded, Neuseeland hat das Scrum genommen, in der Mitte Center Post und dann, glaube ich, auf der Ecke hat Jordy Barrett gescored.
Ja.
Und das hat die Herzen vieler Leute gebrochen. Und ich glaube, es gibt aber jetzt Änderungen, die reinkommen in nächstes Jahr, dass man halt wirklich darauf achtet, dass innerhalb von 90 Sekunden die Erhöhung genommen wird, dass innerhalb von 60 Sekunden der Penalty genommen wird, dass Scrums Reset nicht so oft vorkommt oder dass auch Scrums innerhalb von 60 Sekunden stattfinden müssen. Und Six Nations wären ja das erste große Nationalevent, wo das dann zur Anwendung kommt. Ich bin sehr gespannt. Gut, das machen wir dann aber in der Preview fürs Jahr. Wie das dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Wie gesagt, das ist aber ein großer Talking Point, der, glaube ich, wichtig ist, 2022. Ansonsten, Öland-Trip zu Neuseeland. Ne?
Ja, ist wahrscheinlich so ein Pluspunkt, weil vielen Leuten halt hängen geblieben.
Peter Omani weint.
Ja, irgendjemand hat ihnen Zwiebel gegeben. Also ich schätze mal, dass wenn die Leute die Spiele gesehen haben, das war schon geile Spiele. Wir müssen auch nicht so ins Detail reingehen, aber das ist schon, Leute sagen, vergleichbar mit Weltmeisterschaft gewinnen. Das ist auf jeden Fall so ein Tat, was halt nicht so leicht umzusetzen ist, in Neuseeland hat eine Serie gewinnen und quasi zwei Spiele von drei. Und theoretisch das dritte Spiel war auch ganz schon eng gewesen. Aber letzten Endes, das ist schon was Unglaubliches. Und die Art und Weise, wie Irland jetzt quasi die Top-Mannschaften beziehungsweise die so Südhemisphäre-Mannschaften jetzt geschlagen hat, ist schon ein
Problem. Mm-hmm.
Das muss man mitnehmen. Also sei es Australien, Neuseeland oder Südafrika. Alle in einem Jahr zu schlagen, ist schon was Besonderes.
Tja, Also Irland zu Recht auf Platz 1? Oder ist Frankreich gerade Platz 1?
Weiß man gar nicht. Also das ganze Thema mit diesen Rankings, wo ich halt nicht so viel einlesen. Also wenn es hart auf hart kommt zu Thema Wahrscheinlichkeiten zu Weltmeisterschaft gewinnen, was worauf das hinausläuft, ist trotzdem Frankreich und Südafrika haben kurz die Nase vorn, würde ich mal sagen. Genau. Und dann Irland und jetzt unberechenbar England und Neuseeland ist wieder im Kommen, würde ich mal sagen. Ja. Und den Rest ist eher schon Outsiders.
Ja, ich glaube dann, was bleibt denn noch hängen? Ja, noch eine letzte Sache. Was hältst du so als Ihre von dem ganzen Champions Cup-Ding und URC und Challenge Cup und so? Ich meine, da wurden jetzt zwei Runden gespielt, man hat das Format geändert, weil es davor zu viel Dead Rubber Games gab. Die Südafrikaner sind drinne. Es gab enttäuschende Zuschauerzahlen in der zweiten Runde, die vor zwei, drei Wochen ausgetragen wurde. Vielleicht, weil die Weltmeisterschaft zeigt, Fußball-Weltmeisterschaft zeitgleich stattfindet, vielleicht weil es auch arschkalt war. Meinst du, das kann, ich meine, das ist das erste Jahr, wo sie es jetzt umgestellt haben, jetzt sind die Südafrikaner komplett drinne. Meinst du, das Ding wird größer, das wird noch interessanter, mehr Leute werden sich dafür begeistern können?
Also das sind sehr viele Fragen auf einem. Also URC-Thema, würde ich mal sagen, da haben die es im Griff, das sieht gut aus. Wettbewerbsstark, südafrikanische Mannschaften rein, eben check. Challenge Cup kann ich halt wenig dazu sagen. Ich glaube, es ist eher so nur, damit es halt irgendwie nicht nur so ein Champions Cup gibt. Also würde ich mal sagen, das ist relativ sekundär schon. Champions Cup, genau, Format. Hatten letztes Jahr irgendwas Geiles geschafft, haben das dann umgeworfen oder hatten sowieso vor, das umzuwerfen. Wie du auch gesagt hast, die Idee dahinter, so diese Dead Robbers, also Spiele, in denen es halt quasi am Ende, worum es halt nicht geht oder geht's, oder wo die französische Mannschaften irgendwie so eine B-Auswahl schickt.
U18 oder so.
Aber was da jetzt, was sie halt nicht mit einberechnet haben, ist, dass viele Mannschaften, zum Beispiel jetzt wie Gloucester das hat, sehen, wer nahezu so eine B-Mannschaft hat, zu einem Spiel schicken, weil die merken oder denken, okay, wir können halt das Spiel gegen den vermeintlichen Favorit verschenken, weil wir doch qualifizieren können ohne dieses Spiel. Und diese Lücke sozusagen haben ganz viele Mannschaften gesehen, die sagen, okay, das ist uns egal, wir können ein Spiel gegen den vermeintlich stärksten Mannschaft können wir halt verschenken, weil wir trotzdem halt noch uns qualifizieren können. Also ich glaube, dass die Leute, die das auch ausgedacht haben, sind halt nur Menschen wie du und ich. Das habe ich auch so, das war ein guter Punkt, der jemand anders gebracht hat in einem anderen Podcast. Ich glaube, es war mein Freund, Your Friend and Mine, Big Jim wieder. Oder ich glaube, es war er und Andy Good auf jeden Fall, darüber gesprochen hatten. Dass es trotzdem einfach so Leuten gibt. Und ich glaube, das kann halt sein, dass sie einfach nicht mitberechnet haben, dass manche Mannschaften das so ummünzen würden für deren Sinn und Zwecken. Und das führte dann dazu, dass quasi diese, in Anführungszeichen, Lücke offen gelassen wurde oder Möglichkeit offen gelassen wurde, dass Mannschaften das ausnutzen können. Und das haben jetzt die Mannschaften gnadenlos gemacht. Also ein unerwartetes Nebenprodukt sozusagen. Wie die Herstellung von Coca-Cola war schon unerwartet.
Okay. Ja. Donald, das war das Jahr in der Review.
Gibt's irgendwas, ich meine, Themen, Highlights, Lowlights, Eddie Jones oder sowas, oder Wayne Pivak, ist das irgendwas, was in eine Kategorie für dich reingeht, oder einfach dieses, ich meine, es ist halt nicht vergleichbar mit Fußball, mit oh, permanenter Manager wird gesackt oder so, weil Jones hängt schon länger dran. So, das ist schon irgendwas, was hätte schon viel früher kommen können und Pivak vielleicht auch. Wahrscheinlich nur ein Zufall, dass es beides so gleichzeitig kam dann, oder? Also es ist eher nicht so als groß zu betrachten.
Ja, genau. Also ich meine, die Ausgangslagen bei beiden sind auch ein bisschen anders und die Ansprüche, also ich meine, England, das Problem, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, war, Eddie Jones hat immer gesagt, mich interessiert nur World Cup. Ich will World Cup gewinnen. Das hat er immer so kommuniziert. Ja. Anscheinend auch an die Bosse der RFU. Und wenn man aber Autumn Nations, die Leute haben gebuht, die Leute zahlen richtig viel Kohle, um Twickenham die Spiele zu sehen. Man verliert gegen Argentinien, man spielt nur unentschieden gegen Neuseeland. Eddie Jones und der Mannschaft wird dieses Unentschieden vollkommen egal gewesen sein. Aber für die Leute, die da zugeguckt haben, also, ja, aus sportlicher Sicht, ich meine, das ist ein unwichtiges, das ist ja gar kein Turnier, das sind ja einfach nur ein paar Testspiele im Herbst. Aber man kann nicht Rugby in einem autarken, also man kann ja nicht Rugby ohne Zuschauer, ohne Fans spielen oder so. Und irgendwann ist von allen Leuten der gute Wille gebrochen, sage ich mal so. Und ich glaube, das wird zumindest bei England den Ausschlag am Ende gegeben haben. Oder so. Dass die Leute halt gesehen haben, okay, also die oberen Bosse gesehen haben, fuck, wir verlieren hier Mehrheit von der Crowd. Und ist ja schön, dass Eddie Weltmeisterschaft gewinnen will, aber es sind halt auch noch 30 Spiele zwischen den Weltmeisterschaften. Ne? Also von denen man vielleicht auch einige zu Hause gewinnen muss. Und was ich nicht so ganz weiß, ist, alle sagen immer, es soll brutales Trainingsregime gewesen sein und für die Fringe-Players, die haben sich öfters mal schlecht behandelt gefühlt. Wer ist der Fullback von Harlequins, der dann zu Newcastle gewechselt ist?
Mike Brown.
Mike Brown hat auch kein gutes Haar, glaube ich, an Eddie Jones gelassen. Aber dann wiederum gibt es andere Leute, die sagen, Eddie Jones, bester Coach, den ich jemals hatte. Und ist halt die Frage, sagen die das nur, weil sie noch im England-Team sind oder nicht? Man hört halt immer so verschiedene Sachen. Weiß nicht, kann ich nicht einordnen. Und ich finde es schade, dass er gegangen ist. Ich weiß nicht, entweder hätte man ihn vom Jahr raushauen müssen. Jetzt, weiß nicht, Rassi Rasmus hat auch Südafrika innerhalb eines Jahres noch den Turnaround geschafft. Aber da waren die Bedingungen auch ganz andere oder so. Der hat dann halt die europäischen Spieler wieder mit reingeholt und. Und das ist jetzt was ganz anderes. Es wird England richtig viel Kohle gekostet haben. Man musste erstmal die Abfindung für Eddie Jones zahlen. Vielleicht noch die anderen Leute, die gehen. Plus man musste an Leicester bestimmt eine 500.000 Pfund für Steve Borthwick überweisen.
Ja, das wahrscheinlich. Ja, das ist noch krasser. Ja.
Weil der seinen Vertrag verlängert hatte. Bei Leicester schon, glaube ich. Also der war nicht am Ende der Saison schon frei, sondern ich glaube, es wäre noch 2-3 Jahre länger gegangen. Ja, ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Mal gucken, was der schafft. Der wird an den Ergebnissen der Six Nations gemessen, ne? Und an der Spielweise. Und man muss halt schauen, wie attraktiv auch die reichste Football-Union der Welt, wie attraktiv die im Angriff spielen. Und ich weiß nicht, ob Steve Borthwick da, der zwar bei Leicester den Turnaround geschafft hat, aber bin gespannt, wie der das bei England schaffen will. Wer soll 10 spielen, wer soll 12 spielen, wer soll 13 spielen? Die Probleme gehen ja nicht weg, ne? Nur weil ein neuer Coach drin ist. Bin gespannt. Und Wayne Pivak, ja, tut mir auch ein bisschen leid, aber ich glaube, wenn man zu Hause gegen Georgien und Italien verliert, weiß ich nicht. Man kann sagen, Warren Gatland hatte eine goldene Generation. Bin gespannt, ob der jetzt da auch den Turnaround schafft. Ich sehe es da auch eher weniger kommen. Weil ich glaube, Wales hat noch strukturelle Probleme. Wir haben ja auch mal in WhatsApp drüber gesprochen.
Ja, strukturelle Probleme. Ja, schon, aber ich glaube, der Basis, wenn du ja trotzdem 15 gegen 15 schaffst, ist es egal wie. Also das ist halt so das Ding, das ist der Nachteil zu Wales, dass es einfach eine kurzfristige Pflaster ist auf ein größeres Problem, aber es wird ja klappen und daraus werden die halt nichts lernen. Also wir werden, Prognose bei mir ist für nächstes Jahr, werden wir hier sitzen und Wales wird, entweder werden die jetzt Six Nations gewonnen haben und alle werden sagen, oh mein Gott, was ist denn da? Aber es ist ja Knockout-Rugby und es ist trotzdem 15 gegen 15. Wir haben ja gesehen, was passiert, zum Beispiel gegen Irland, rote Karte, relativ früh rote Karte gegen Schottland und am Ende gewinnt hat Wales und darauf hat Wales schon was gebaut und es hat Pflaster drüber, über so viele Lücken. Das ist halt so das Ding, das ist vielleicht irgendwie so ein Lowlight, ist einfach grundsätzlich, weil ich höre ja einen Podcast von The 42, also falls ihr das zu Hause auch hören wollt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch schon mal einen bezahlten Members-Bereich, gibt es auch einen Teil for free, aber da zum Beispiel berichtet oft Bernard Jackmann. Bernard Jackmann war halt Hakler für zum Beispiel Connacht und Leinster und auch, glaube ich, in England für Scheibe bei Sale ganz lange her. Aber seine, warum ich das jetzt berufe, ist quasi das letzte eben das Thema, dass er halt, ganz erfolgreich war mit einer relativ schlechten Mannschaft Grenoble in Frankreich, hat die relativ hochgebracht sozusagen und relativ erfolgreich da und vom niedrigen Basis angefangen hatte, hatte dann irgendwann quasi den Job gewechselt und bei Dragons quasi in Wales und war da nicht erfolgreich, aber es lag, glaube ich, also ist natürlich immer so eine Perspektivsache, wenig an ihnen, sondern auch Teil an, wie seine Hände gebunden waren, was so quasi möglich ist und was so quasi strukturell da nicht so 100% eine Lösung hat. So in Wales Rugby grundsätzlich, also Grassroots-mäßig. Und du hattest ja letztens, das hatte ich auch schon gelesen, das Thema mit 12, Rugby mit 12 Mann hat spielen und solches und solche Regelungen in Wales. Und es sieht halt nicht positiv aus. Und dagegen wird gerade, also die Steuern hat gerade nichts dagegen. Und erhoffen sich darauf, ah ja, irgendwann, wenn es halt irgendwie, wir das zusammenkriegen, dann spielen wir Premiership Rugby oder sowas, weil es halt besser ist. Und das ist irgendwie die Hoffnung auf irgendwelche Sachen, die nicht auskommen werden. Und das ganze Thema Gatlin ist, also ich, keine Ahnung, habe nicht so eine Meinung groß zu Gatlin, außer dass die Art und Weise, wie er spielt, ist wahrscheinlich nicht so anschaulich. Also, oder es war zumindest als Basis. Aber dass es grundsätzlich kein geiles Zeichen ist für Welt-Rugby, wenn zum Beispiel die Mannschaft Wales, die eigentlich schön spielen können, jetzt zum Beispiel Gatlin's Record, das ist kein positives Zeichen. Und Borthwick hast du ja erwähnt, Borthwick ist ja nicht erfolgreich dadurch, indem er gesagt hat, wir spielen ein new brand of Rugby oder irgendwas Besonderes, sondern wir machen halt die Basics und wir setzen darauf hat relativ viel Wert und machen das gut und Kickspiel und solches und Verteidigung. Und sein Basis ist auf ja was gebaut, wo wir halt sagen, okay, das ist nichts Neues in Anführungszeichen. Und auch diese Wegbewegung von Eddie Jones, also Steve Borthwick ist ja erfolgreich unter Eddie Jones geworden. Also das ist irgendwie so,
ja,
so Zeichen für Rugby grundsätzlich. Irgendwie, keine Ahnung, fuchs mich so ein bisschen, was soll ich daraus lesen? So, wenn es gewesen wäre, dass er wie geplant übernommen hätte von Jones, nachdem Eddie Jones die Weltmeisterschaft mit England gewonnen hätte, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber jetzt übernimmt er von Jones, der quasi die Mannschaft gegen die Wand gefahren hat und das schon nicht nur dieses Jahr. Dann weiß ich auch nicht so, wie die Welt Grundlage ist für Rugby, wenn zwei Leistungsträger, also wir können ja positiv über Italien sprechen, aber wenn wir wirklich Top-Mannschaften sprechen, sprechen wir jetzt nicht mehr von Wales in England. Also das sind Mannschaften, die komplett abgerutscht sind und ja, das sieht halt nicht so, als ob die Kurve kriegen. Also es kann ja diese New Coach Bounce, also beide, also wir können halt hier sitzen in 3 Monaten und sagen, ah, okay, jetzt Wales und England sind die Mannschaften, aber das wäre jetzt gegen den Ström oder so, das ist so, ganz ehrlich gesagt, also das wäre schon eine Überraschung. Also Frankreich ist die mit Pedigree, die haben sich jetzt hingelegt, die waren jetzt die letzten Jahre immer wieder stark, Irland auch, und haben jetzt es auf dem Lebenslauf unter Beweis gestellt. In England und Wales nicht, also das waren halt immer so Momente sozusagen oder keine Ahnung, ja, so ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde manchmal so, ne? Also das hat irgendwie teils so die Halbfinale mit Neuseeland und dann Finale gegen Südafrika. Also irgendwie so von derselben Mannschaft. So, das ist halt irgendwie nicht erklärbar für mich sozusagen. Das, und das ist halt irgendwie so dieses grundsätzliche Zeichen als Lowlight für Welt-Rugby zu sagen, ist das halt, ist das Fortschritt grundsätzlich für solche Mannschaften? Oder ist es halt ein Rückkehr auf das, was wir erkennen?
Ja, guter Punkt. Ja, mal sehen, was wir in 3 Monaten sagen, nachdem die Six Nations vorbei sind.
Ja. Hast du noch irgendwas, oder was du hast jetzt?
Nee, ich glaube, das ist der Abschluss, oder?
Ein Highlight für mich ist natürlich unsere sehr viele Zuhörer zu Hause und viele Leute, die uns Kommentare und Likes und Feedback geben immer wieder. Das ist natürlich ein Highlight für mich.
Und darauf dass wir nicht so konsistent waren in der zweiten Jahreshälfte.
Ja, genau. Dafür tut uns leid, aber wir sind ja hochbezahlte Journalisten und müssen halt so vieles machen und sind auf so vielen anderen Podcasts und so viele anderen Sachen unterwegs. Nein, Spaß. Aber vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für ein tolles 2022 oder wie gesagt, Sepp Blatter würde 2022 sagen. Aber damit sind wir zu Ende und bedanken uns einfach fürs Zuhören, für dieses gesamte Jahr fürs Zuhören. Schreib uns gerne unsere Kommentare unter unseren Posts, wenn wir es mal ab und an schaffen bei Facebook oder schick uns eine E-Mail. Ich habe die E-Mail-Adresse vergessen, aber du denkst halt immer dran. Fragen@vorpass.de.
Oder info@vorpass.de. Eins von beidem.
Und genau, also vielen Dank, Big G, dass du halt da zur Verfügung stellst deiner Zeit und auch mit deinen Knieschmerzen. Dazu kam er nicht, aber das war natürlich ein Highlight, die Witze drüber und Lowlight, die Verletzung in Sicht. Ich gebe dir dann Last Word, Boy.
Ja, ich hoffe, wir setzen das Ganze fort in 2023. Six Nations kommen, dann Weltmeisterschaft, vielleicht Live-Pod von der Weltmeisterschaft. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Rugby-Jahr 2023 bei Vorpass.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.